Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
kurz und knackig: Drohnen über Israel und wir mittendrin. Liebe Lauscher, ihr erinnert euch sicher an Episode 87 mit dem großartigen Elmar Esser, der mir heute erneut zugeschaltet ist. Wir sprachen über die Ereignisse in Israel, die sich seit dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu überschlugen. Justizumbau, ganz genau. Wir waren danach zu Gesprächen vor Ort, worüber uns BRAG-Vize André Haug direkt aus Israel berichtet hat. Die Entwicklungen vor Ort sind für uns von großer Bedeutung, nicht zuletzt wegen der langjährigen Freundschaft, die uns mit den Kolleginnen und Kollegen in Israel verbindet. Also planten BRAG und Deutsch-Israelische Juristenvereinigung eine weitere Delegationsreise. Doch dann kam alles anders und genau darüber sprechen wir heute. Lieber Elmar, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und wieder einmal Zeit hast, mit mir zu plaudern, auch wenn das, was du zu berichten hast, natürlich dem Grunde nach alles andere als erfreulich ist.
Ja, liebe Steffi, vielen Dank, dass ich heute mit dir hier plaudern kann. Genau wie du sagst, es ist kein so leichtes Plaudern sein vielleicht, wie man das vorstellen würde. Aber trotzdem, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Elmar, ich erlaube mir heute, mir deine Vorstellung zu sparen. Das ist heute ja ein kurz und knackig und die Lauscher kennen dich ja bereits. Ich verlinke aber unsere letzte gemeinsame Episode in den Shownotes. Auch da hast du uns ganz ausführlich erklärt, was es mit dem Justizumbau, dem geplanten Justizumbau in Israel auf sich hat. Erzähl mal so ein bisschen, was war denn das Ziel der für letzte Woche eigentlich geplanten Reise und wer sollte dabei sein?
Ja, wir hatten, genau wie du eingangs schon gesagt hast, die Überlegung, dass wir ein sozusagen Follow-up machen unserer Reise aus dem vergangenen Jahr. Damals waren wir ja mit André Haug und Svetlana Schabaronkova und der Präsidentin des Bundesgerichtshofs Bettina Limberg in Israel. Und wir hatten uns eigentlich schon im Herbst überlegt, es macht Sinn, ein Follow-up zu machen. Aber Herbst heißt ja in Israel der 7. Oktober. Und der 7. Oktober hat alles verändert und hat auch alles durcheinander gebracht. Deswegen haben wir jetzt in diesem Frühjahr gesagt, ziemlich genau ein Jahr nach unserer Reise im vergangenen Jahr, machen wir nochmal einen Anlauf. Wir fahren hin und wir wollen ja mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, mit den Vertretern der Justiz sprechen, um zu schauen, wo steht Israel ein Jahr später. Natürlich das Ganze im Lichte der Ereignisse des 7. Oktober bewerten. Das war der Ansatz, das war die Überlegung. Und es sollten an dieser Reise, eben schon gesagt hast, auch André Haug und Svetlana Schabaronkova dieses Mal wieder teilnehmen und auch die Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Ja, und dann kam am Freitag letzter Woche alles anders.
Es kam alles anders. Du warst ja vor Ort. Du hast es hingeschafft. André Haug und Svetlana haben dann ja zur eigenen Sicherheit schweren Herzens entschieden, dass sie nicht mehr anreisen können. Für Svetlana, glaube ich, war das besonders tragisch. Sie ist ja zuständig bei uns für Israel. Es, glaube ich, war aber einfach sicherheitshalber nötig, von der Reise Abstand zu nehmen. Du warst, wie gesagt, schon vor Ort und du hast näher mitbekommen, was vor Ort los war. Ich glaube, jeder, der die Medien so ein bisschen verfolgt hat, konnte gar nicht verpassen, was los war in Israel. Du warst quasi jetzt eben mit der ersten Hälfte der Delegation bereits vor Ort. Berichte doch bitte mal, was du erlebt hast. Ich habe gelesen, die israelische Armee hat gemeldet, dass fast alle ballistischen Raketen abgefangen werden konnten. Es war ja aber trotzdem richtig was los vor Ort. Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, also wir waren Samstagabend, nachdem Präsidentin Limberg in Israel eingetroffen war, in Tel Aviv eingetroffen war, verabredet mit unseren israelischen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand der israelisch-deutschen Juristenvereinigung zum Abendessen. Und wir waren vorher, sind wir noch ein bisschen durch Tel Aviv gelaufen, zu Fuß, denn der Samstagabend ist ja jetzt seit über einem Jahr traditionell der Tag, an dem demonstriert wird. Und wir waren eben zunächst auf dem Platz der Angehörigen der Geiseln des 7. Oktober, um dort zu sehen, wie man sozusagen es aufrecht erhält, ja, das im Bewusstsein, dass eben immer noch über 130 Geiseln von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Und im Anschluss sind wir von da aus ins Restaurant gelaufen und haben dort zu Abend gegessen. Und recht früh während des Abendessens kam die erste Meldung von Homefront Command. Das ist die israelische Behörde, die sich um den Schutz der Zivilbevölkerung und die Verteidigung kümmert, dass ab dem nächsten Tag, also ab Sonntagmorgen, keine Ansammlungen im Freien von über 1000 Personen mehr erlaubt seien und auch keine Aktivitäten für Kinder. In Israel sind jetzt Schulferien, weil nächste Woche ist Pessach. Und da wurden natürlich alle, ja, haben wir schon gesagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen ernster. Denn es war ja ursprünglich mal gemeldet worden, am Donnerstag, Israel erwartete innerhalb von 48 Stunden einen Vergeltungsschlag der iranischen Seite, folgend der Tötung dieses Generals der iranischen Revolutionsgarden in Syrien in der Botschaft Irans. Und als wir dann das Restaurant verließen, ganz regulär, wir haben zu Ende gegessen, wir waren quasi die letzten Gäste, so gegen 10:30, kriegte ich nach ein paar Minuten einen Anruf von den israelischen Freunden, mit denen wir zusammen gewesen waren. Die sagten, gerade kommt hier übers Radio die Nachricht, Iran hat Raketen gestartet, Iran hat Drohnen gestartet und es wird mit einer Ankunftszeit über dem israelischen Territorium von in etwa 2 Stunden gerechnet. Wir haben dann, weil wir noch zu Fuß unterwegs waren, uns zum Hotel zurückbewegt und haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Haben uns erst den Schutzraum im Hotel angeguckt. Der war jetzt nicht so gemütlich. Daraufhin haben wir gesagt, wir überlegen uns was anderes. Jeder packt eine kleine Tasche, wo man eine Flasche Wasser drin hat und seinen Pass und was man halt so braucht. Und dann setzen wir uns zusammen in die Lobby und gucken mal, was dann passiert. Und dann haben wir dort ja eigentlich einen guten Teil der Nacht gemeinsam zugebracht, haben natürlich ständig verfolgt im israelischen Fernsehen, das ununterbrochen berichtet hat, wie ist die Situation. Und und dann irgendwann kam auch die Nachricht, da kommen sozusagen die Raketen, da kommen die Drohnen und sie werden abgeschossen. Und das waren natürlich schon recht beeindruckende Bilder. Man muss dazu sagen, in Tel Aviv ist nichts gewesen. Also in Tel Aviv ist es ruhig geblieben, es hat auch keine Raketenalarme gegeben, wir sind nicht aufgefordert worden, die Schutzräume aufzusuchen. Was man gehört hat draußen, weil wir sind natürlich mal auf die Straße gegangen, waren Kampfflugzeuge, die über der Stadt gekreist sind. Das war sicherlich eine Vorsorgemaßnahme. Und man kriegte natürlich in den Nachrichten auch mit, wie das abgelaufen ist. Der jordanische Luftraum wurde zunächst gesperrt, dann der israelische. Und dann kam eben auch die Meldung, dass es eine breite Allianz gegeben hat, die Israel verteidigt hat, besteht aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich. Es kam die sehr erstaunliche Nachricht, dass Israel erlaubt worden ist, über dem jordanischen Luftraum mit seiner Luftwaffe aktiv zu werden, um die Drohnen abzufeuern. Und und nach 3 Stunden, als gegen 3 Uhr morgens nichts in Tel Aviv passiert ist und auch nichts mehr passieren sollte, weil eigentlich klar war, dass die Angriffswelle zurückgeschlagen worden ist, da haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt ins Bett und gucken, wie es am nächsten Morgen aussieht. Und die Nacht war dann völlig ruhig und am nächsten Morgen, als wir aufgestanden sind, ging in Israel das normale Leben wieder los. Alles etwas ruhiger natürlich, aber trotzdem, Leute sind ganz normal zur Arbeit gegangen. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Auch wir haben dann beschlossen, das Programm, das wir uns zusammengestellt hatten, durchzuziehen. Das war auch Präsidentin Limberg ein großes Anliegen. Und so haben wir dann Sonntagmorgen um 10 unseren, leicht übermüdet, unseren ersten Termin wahrgenommen.
Ich mag mir allein als du es eben erzählt hast, jetzt war bei euch nicht wirklich Alarm in Tel Aviv. Ich glaube, in Jerusalem sah es ein bisschen anders aus. Aber allein wie du es erzählst, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich mag mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, dass du die Nachricht bekommst, es sind jetzt Raketen in der Luft. Und innerhalb der nächsten 2 Stunden wird man sehen, was passiert. Ich finde das eine irrsinnig gruselige Vorstellung. Ich habe natürlich die News-Ticker verfolgt, auch im Hinblick auf die Reise. Ich wusste ja, ihr seid schon da. Und auch auf Twitter gab es viel, viel zu sehen. Israel selbst hat Videos geteilt, auf denen oder in denen zu sehen war, wie Missiles abgeschossen wurden. Es war zu lesen, dass eben Menschen aufgefordert wurden, in die Schutzräume zu gehen, überall Sirenen. Ich verlinke mal, was ich da so gefunden habe. Und zum Glück waren ja die Angriffe laut Nachrichten, auch wie du es jetzt berichtet hast, wenig erfolgreich. Ich habe auch gelesen, allein das US Central Command soll, ich glaube, 6 Raketen, 80 Drohnen abgeschossen haben. Was mich beunruhigt gestern war zu lesen, dass Israel einen Gegenschlag beschlossen haben soll. Zeitpunkt wohl noch offen. Heute, also wir zeichnen am Mittwoch auf, war noch nichts Neues in Erfahrung zu bringen. Das Kriegskabinett soll wohl noch tagen. Wir strahlen diese Episode übermorgen aus, also am Freitag. Werden sehen, was dann der aktuelle Stand der Dinge ist. Wie hast du die Stimmung vor Ort erlebt bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen du gesprochen hast? Weil das muss ja jetzt schon irgendwie wirklich ätzend sein. Du hängst da so drin, gibt's einen Gegenschlag, was wird der wiederum provozieren? Sind die auch mit der Situation, als die Warnung kam, relativ locker umgegangen? Wie war so dein Eindruck vor Ort?
Also da gibt es sicherlich ein geteiltes Bild, ja, wie die Leute darauf reagieren. Natürlich ist die erste Reaktion schon einfach eine große Sorge, auch Angst, das muss man sagen. Denn einen solchen Angriff hat Israel noch nicht erlebt. Man muss eben auch wirklich sagen, es ist das erste Mal, dass der Iran direkt Israel angegriffen hat. Bisher sind das alle Stellvertreterkriege. Das, was am 7. Oktober im Gazastreifen passiert ist, was seitdem im Norden an der Grenze zum Libanon passiert durch die Hisbollah, was über die Houthis von Jemen aus gegen Israel gestartet worden ist. Das sind alles Stellvertreterkriege, hinter denen der Iran steht. Jetzt hatten wir das erste Mal einen unmittelbaren Angriff des Irans auf Israel. Und das macht mit den Leuten was. Das macht natürlich mit den Leuten was und deswegen sage ich unterschiedliche Reaktionen, die zum Beispiel entweder selbst in der Armee sind, ja, oder die Angehörige in der Armee haben. Also die Freunde, die mit uns, die Kollegen, die mit uns zum Abendessen waren, haben eben zum Beispiel eine Tochter, die Offizierin ist, die an der Grenze zum Libanon stationiert ist. Und wenn dann solche Meldungen kommen, dann ist es völlig klar, dass man natürlich höchst beunruhigt ist und in größter Sorge ist um seine Familienangehörigen. Und ich glaube, das kann man sagen, das ging allen Israelis so, weil man ja eben überhaupt nicht wusste, was würde jetzt genau passieren, wie viele Raketen sind das, wie viele Drohnen sind das, wie schnell sind die da, was sind die Ziele. Ja, dass dann, sagen wir mal, die Hauptziele eher offensichtlich gerichtet waren auf eine Luftwaffenbasis oder eben rund um Jerusalem, ist schon bezeichnend. Also Tel Aviv hat man ausgelassen, offensichtlich. Die unmittelbare Befürchtung ist natürlich seitdem schon auch, oder die Frage ist, was, wie du es gesagt hast, wie wird Israel jetzt unmittelbar darauf reagieren? Unmittelbar reagiert haben sie nicht. Das zeigt mir erstmal, dass man sich schon ganz genau überlegt, was kann wiederum die Folge einer solchen Reaktion Israels sein. Und ich glaube, das kann man sagen, es hat in Israel keiner Interesse daran, dass jetzt ein solcher Gegenschlag einen Flächenbrand auslöst. Gleichwohl ist aber klar, und das muss man halt immer wieder festhalten, Iran hat Israel angegriffen und Israel hat auch in dem Fall natürlich das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und das sagen einem auch alle. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch eine Stimmung zu spüren, dass die Leute müde sind. Ja, sie sind erschöpft. Israel ist im Krieg seit dem 7. Oktober. Es waren phasenweise 300.000 Soldaten im Gazastreifen im Einsatz und im Norden. Selbst wenn jetzt im Gazastreifen weniger Kräfte derzeit operieren, ist das Land natürlich erschöpft. Das nimmt das Land mit. Das hat wirtschaftlich erhebliche negative Auswirkungen. Es kommen keine Touristen mehr etc. All das macht die Leute auch müde. Und das war auch das, was wir gehört haben in unseren Gesprächen. Wir haben Sonntagnachmittag zunächst und dann abends nochmal mit den Kollegen von der Israel Bar sehr, sehr lange, sehr ausführliche, sehr persönliche Gespräche geführt. Und da merkt man eben auch, dass ja teilweise auch Verzweiflung einfach da ist, und man sagt, weil man eben dann sagt, es muss doch auch mal alles dies hier ein Ende haben. Dann ist es eben teilweise diese persönliche Betroffenheit, dass vielleicht ein Kind oder schon in der Armee ist oder jetzt in Kürze zur Armee geht. All das führt dazu, dass ja natürlich auch das öffentliche Leben zwar wieder zurückkehrt langsam, aber unter anderen Vorzeichen. Es ist alles sehr reduziert. Man merkt, dass die Stimmung teilweise eben ja auch schon gedrückt ist. Also so dieses jüdisch-israelische, dass man das Leben sozusagen lebt in dem Moment, wo man unterwegs ist. Da liegt schon ein gewisser Schatten drüber. Und das macht einen natürlich nachdenklich. Denn über ein halbes Jahr jetzt Krieg ist etwas, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Für uns ist hier in Europa alles weit weg. Selbst die Ukraine ist da weit weg, aber in Israel, ist das eben ein sehr, sehr, sehr kleines Land ist, ist das anders. Jeder ist betroffen von diesem Krieg.
Das kann ich mir also nur versuchen vorzustellen, wirklich vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich natürlich persönlich, wie du sagst, man ist weit weg. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt am vergangenen Wochenende noch einfach für jeden, der dort lebt, eine andere Eskalationsstufe war. Weil das Pendant wäre ja, du guckst auf dein Handy, hast eine Nina-Warnung und da steht jetzt, es sind Raketen in der Luft. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das mit mir machen würde. Mir fehlen da auch, du kennst mich und du merkst es wahrscheinlich, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Weil das ist etwas, das kennen wir nur aus Filmen. Raketen in der Luft und Countdown läuft. Aber das hat man selbst zum Glück noch nie erlebt. Und deswegen war ich, und das ist keine leere Floskel, ich habe viel an euch gedacht. Weil man natürlich... Ja, uns verbindet eine lange Freundschaft sowieso mit Israel, auch mit der Bar Association. An der Stelle, wie immer, wenn es um Israel geht, liebe Grüße an Michael Kempinski. Und dann kam eben noch dazu, dass ihr vor Ort wart. Also mich hat das schon sehr beschäftigt, mich beschäftigt es auch jetzt. Und ich bin sehr froh, dass euch nichts passiert ist, dass das Ganze nicht erfolgreich war. Und ich finde es natürlich auch schön, dass ihr trotz dieser Schreckmomente Gelegenheit gefunden habt, euer eigentliches Reiseziel noch anzugehen, damit der Zweck der Delegationsreise zumindest doch erfüllt werden konnte. Wobei ich mir vorstellen kann, so ein bisschen in Hintergrund getreten ist er wahrscheinlich in den Gesprächen anfangs doch. Aber ihr habt das Thema aufgegriffen. Was konntet ihr denn, lass uns mal ein bisschen gucken auf die Reform, was konntet ihr denn in Erfahrung bringen? Hat sich was getan? Gibt es Neuigkeiten zum Justizumbau?
Ja, also das Thema haben wir in jedem Gespräch gehabt. Vor dem Hintergrund, dass hier ja natürlich jetzt seit dem 7. Oktober der Fokus auf Israel natürlich anders sich ausgerichtet hat. Jetzt geht es sozusagen um den Kampf Israels, um seine Existenz, so dass man vielleicht versucht gewesen wäre zu sagen, dann hat sich das Thema mit dieser sogenannten Reform, die ja keine ist, erledigt. So ist es aber nicht. Man muss ganz klar sagen, diese Regierung hat keinen ihrer Pläne aufgegeben. Sie hat eher die Strategie und die Taktik geändert, nachdem sie ja schon vor dem 7. Oktober doch auch erhebliche Rückschläge mit diesen sehr weitgehenden Plänen erlitten hat. Und auch nach dem 7. Oktober noch, ne? Am 1. Januar hat der Supreme Court eines seiner mit Sicherheit, das kann man jetzt schon sagen, historischen Urteile gefällt, indem er das Gesetz über die sogenannte Reasonableness Clause für verfassungswidrig erklärt hat. Und das hat natürlich auch sozusagen Spuren in dieser Koalition hinterlassen, aber es ist eben nicht so, dass man jetzt seine Pläne nicht weiter verfolgt. Ganz konkret kann man das zum Beispiel festmachen an der Frage der Wahl der Richter. In Israel ist es ja eben so, dass es gibt eine Richterwahlkommission, die ist zuständig für die Ernennung und Beförderung aller Richter über alle Instanzen, über alle drei Instanzen, die das israelische Gerichtssystem hat. Und es war ja sehr lange umstritten, welche Kompetenzen diese Kommission hat und wer ihr angehört. Und der Plan der Regierung ist ja nach wie vor eigentlich sozusagen diese Richterwahlkommission unter ihre vollständige Kontrolle zu bekommen. Man ist jetzt zwar von diesem Plan abgerückt, das jetzt im ersten durchzusetzen, also die Zusammensetzung der Kommission ist gleich geblieben, also auch die Anwaltschaft ist weiterhin mit zwei Vertretern in dieser neunköpfigen Kommission vertreten. Und das ist natürlich ein ganz maßgebliches Signal auch erstmal daran, dass der Rechtsstaat in Israel weiter funktioniert und auch stark genug ist, um diesen Angriff abzuwehren. Aber es gibt natürlich andere Methoden, die diese Regierung anwenden kann. Zum einen hat sie sehr lange diese Kommission überhaupt nicht einberufen. Das hat dazu geführt, dass bei den ungefähr 600 bis 700 Richterstellen, die es in Israel insgesamt nur gibt, etwa 40, 50, 60 unbesetzt sind. Das hat dazu geführt, dass eben auch am Supreme Court von den 15 Richterstellen derzeit 2 nicht besetzt sind. Und das alles belastet natürlich einfach das tägliche Arbeiten der Justiz. Und jetzt tagt zwar dieser Ausschuss wieder, nachdem der Supreme Court den Justizminister dazu angehalten hat, das tun zu müssen. Aber es werden natürlich keine Anstalten gemacht, zum Beispiel jetzt Stellen am Supreme Court neu zu besetzen, weil diese Regierung eben nach wie vor Sorge hat, ihr genehme Kandidaten nicht durchzubekommen. Also will sagen, in dem Bereich ist nichts besser als vor einem Jahr, ganz im Gegenteil. Das lastet auf allem. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben, die immer noch nicht erledigt sind. Zum Beispiel eben auch das Gesetzvorhaben über die Auflösung der Israel Bar Association als unabhängige Selbstverwaltungskörperschaft der Anwaltschaft. Dieses Gesetz ist nach wie vor im parlamentarischen Raum. Auch wenn man nach dem 7. Oktober gesagt hat, man wird keines dieser Gesetze jetzt derzeit in der Knesset weiter vorantreiben, heißt das aber eben nicht, dass man das nicht von heute auf morgen wieder machen kann. Und das beschäftigt natürlich die Kolleginnen und Kollegen und die Freunde in Israel schon sehr, weil sie eben die Sorge haben, ja, wenn jetzt in irgendeiner Form diese kriegerische Auseinandersetzung zu Ende geht, was passiert dann? Wird diese Regierung das überleben? Und was macht diese Regierung, wenn sie das überlebt? Und die Befürchtung ist eben, dass diese Koalition alles daran setzen wird, politisch zu überleben, dieses Desaster des 7. Oktober anderen in die Schuhe zu schieben, um dann eben die eigentlichen Pläne eines Umbau des Staates hin zu einer, ich nenne es jetzt mal, autoritär geprägten Demokratie weiter voranzutreiben. Das ist nach wie vor ein Szenario, das realistisch ist. Und davor haben natürlich alle, die den Rechtsstaat in Israel im letzten Jahr sehr, sehr intensiv verteidigt haben.
Kann ich gut verstehen. Mit der Begrifflichkeit, die du eben gewählt hast, hast du eine hübsche, dicke Schleife noch drum gebunden, um den Justizumbau, finde ich. Das heißt, wir haben letzten Endes eigentlich überhaupt keine neuen Entwicklungen, sondern nur eine neue Taktik. Jetzt haben wir zum einen den 7. Oktober. Glaubst du aber, dass die Situation vom Wochenende vielleicht nochmal dazu beiträgt, das weiter auf die lange Bank zu schieben oder dass es doch zumindest vorübergehend auf Eis gelegt wird? Nach Rücknahme der Vorhaben klingt's ja jetzt nicht. Aber glaubst du, dass der Angriff vom Wochenende auch nochmal sein Übriges dazu tun wird, dass man da erstmal nicht beigeht?
Es hängt alles daran, wie und ob diese derzeitigen Koalitionen die Folgen des 7. Oktober politisch überlebt. Natürlich setzt Netanyahu allen voran alles daran, dass er politisch überlebt, einfach aus vor dem Hintergrund seiner persönlichen Situation, nämlich dass er ja in 4 Gerichtsverfahren, Strafverfahren vor Gericht steht und natürlich nicht verurteilt werden will. Und die anderen beteiligten Koalitionspartner haben genauso Interesse daran, weiter zu regieren. Sie haben ja ein Mandat, das auf 4 Jahre läuft, und davon haben sie eben jetzt gerade erst 1,5 Jahre abgewickelt. Und vor dem Hintergrund besteht schon die Gefahr, dass man alles jetzt erstmal ein gut Stück auf die lange Bank schiebt und im Hintergrund aber weitermacht. Wenn man aber mit egal wem, eigentlich muss man sagen, mittlerweile spricht in Israel und sagen wir nicht nur mit unmittelbar mit unseren Freunden, sondern auch wenn sie mit dem Taxifahrer sprechen, wenn sie im Café mit den Leuten sprechen, wir wurden angesprochen, als man sah, wen wir getroffen haben, von wildfremden Leuten. Alle haben uns gesagt, eins ist klar, diese Regierung muss weg. Und das weiß diese Regierung auch, dass es eben derzeit, das sagen alle Umfragen, auch keine Aussicht gibt, noch einmal eine Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen zu können, wenn es Neuwahlen gäbe. Und deswegen glaube ich halt, dass man alles daran setzen wird, an der politischen Macht zu bleiben. Und dass man, um das auch innerhalb der Koalition zu realisieren, auch bereit ist, ja, weiter mit diesen Plänen agieren und diese umzusetzen. Also das halte ich für eine sehr reale Sache. Ich glaube nicht, dass der 7. Oktober sozusagen dazu einem Umdenken geführt hat innerhalb der Regierung, dass dieser Instinkt, politisch überleben zu wollen, überlagert alles und lässt auch ganz klar alles in den Hintergrund treten, was an rechtsstaatlichen Bedenken gegen solche Pläne vorgebracht wird.
Ja, sehe ich genauso. Und ich sehe noch ein anderes Problem. Ich kenne jetzt nicht wie du. Du bist da viel, viel tiefer im Thema drin. Ich kenne es nicht, die Altersstruktur der Richterschaft. Aber selbst eine auf die lange Bank schieben, wenn wir jetzt bedenken, was hast du gesagt, 50 oder 60 Stellen sind unbesetzt, 2 davon sogar im Supreme Court. Besteht denn die Gefahr, dass in sehr naher Zukunft da vielleicht noch ein paar Stellen unbesetzt sind? Also haben wir auch in Israel so einen demografischen Wandel wie bei uns, weil das ist ja nicht so ganz abwegig, dass immer weitere Stellen dazukommen, die besetzt werden müssen. Und wenn das nicht geschieht, dann kommst du irgendwann ja auch zu einem Stillstand der Rechtspflege ab einem gewissen Level.
Also die Gefahr besteht sicherlich, im Moment kann ich es am stärksten festmachen beim Supreme Court. Es ist ja eigentlich am Supreme Court auch so, dass immer der dienstälteste Richter auf den ausscheidenden Präsidenten oder Präsidentin im Amt des dann nachfolgt. Das gibt es bisher nicht. Esther Hayut ist im Oktober letzten Jahres in Ruhestand getreten. Der Justizminister weigert sich im Ausschuss, für die Richterwahlen zuständig ist, das Thema Nachbesetzung von Stellen am Supreme Court zu behandeln. Deswegen gibt es nur einen amtierenden Präsidenten des Supreme Courts. Der hat aber auch nicht mehr so lange, weil er eben auch in Kürze in Pension geht. So, und dann sind wir schon bei 3 unbesetzten Stellen und alleine am Supreme Court. Und ich glaube, dass das auch an anderen Gerichten so ist, von dem, was ich jetzt so vernommen habe. Also das Delta an zu besetzenden Stellen wird größer. Mit jedem Quartal, dass dort eben nicht entsprechend nachbesetzt wird. Es ist gut, dass gleichwohl jetzt der Richterwahlausschuss tagt. Es finden auch die ersten Stellenbesetzungen statt. Aber das ist sehr, sehr stark auch offensichtlich, man so hört, natürlich politisch geprägt. Ja, also der Druck von Seiten der Koalition sozusagen ihr genehme Kandidaten auch schon auf unteren Ebenen der Gerichtsbarkeit durchzudrücken, ist sehr groß. Und diese sagen wir auch relativ ungenierte Politisierung der Stellenbesetzungen oder auch der Entscheidungen über Beförderungen ist natürlich, sagen wir, auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht zuträglich, und das schwächt auch das Vertrauen in die Unabhängigkeit einer Justiz à la longue.
Klar, nicht nur in die Unabhängigkeit der Justiz, sondern das Vertrauen in den gesamten Rechtsstaat. Und jedes Mal, wenn wir beide uns über die Situation in Israel unterhalten, bin ich noch ein bisschen dankbarer als ohnehin schon, dass wir in einem funktionierenden Rechtsstaat leben. Und unter anderem deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, dass du zu unserer Kampagne Aufstehen für den Rechtsstaat, weil auch bei uns müssen wir ja aufpassen, dass der Rechtsstaat auch weiterhin funktioniert, dass du einen Beitrag geleistet hast und uns da supportet hast. Weil ich glaube, uns geht's im Vergleich sehr, sehr gut, aber auch wir müssen aufpassen auf unseren Rechtsstaat, ihn schützen und verteidigen. Und ich finde, das zeigt der Blick nach Israel immer sehr, sehr deutlich, ebenso wie der Blick nach Polen oder nach Ungarn. Vielen Dank für das Update. Sowohl du als auch wir bleiben natürlich weiter dran an den Entwicklungen rund um die Justizreform. Wir bleiben natürlich auch dran bei der allgemeinen Situation, an der allgemeinen Situation in Israel. Ich hoffe sehr, dass bei allen Plänen, die das Kriegskabinett vielleicht jetzt gerade hegt oder nicht hegt, es nicht zum Äußersten kommt. Es klingt ja wirklich nach einem Gegenschlag, auch wenn die israelische Regierung immer wieder betont, keinen Krieg zu wollen. Ich finde das insofern ein bisschen merkwürdig, als nach meiner Wahrnehmung Israel sich ja längst im Krieg befindet, so wie du es auch sagst. Und ich hoffe sehr, dass das Ganze nicht völlig eskaliert, wobei die Eskalation natürlich im Raum steht. Und deswegen hoffe ich für alle Kolleginnen und Kollegen und Menschen in Israel, dass es dazu nicht kommt. Du wirst das wahrscheinlich ja auch mit Argusaugen weiter verfolgen. Stehst du fortlaufend in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen in Israel?
Ja, selbstverständlich. Also das ist, das sind enge Freunde, das sind langjährige Freundschaften. Und da geht es quasi täglich per WhatsApp insbesondere auch hin und her, und man tauscht sich aus. Man ist ja ständig in Sorge um die Freunde und Bekannten in Israel, weil man eben weiß, wie klein dieses Land ist, und weil man weiß, wie besorgt die Menschen sind, ist man natürlich selbst auch besorgt und auch angespannt, auch jetzt wieder in diesen Stunden natürlich. Wie geht es weiter? Das Einzige, was ich immer sage, man kann trotzdem die Hoffnung haben, A, dass es weitergeht, und B, dass auch irgendwann wieder ein vielleicht sogar früher oder schneller eine Situation eintritt, wo man wieder stärker von einem Miteinander als von einem Gegeneinander sprechen wird. Was man in jedem Gespräch hört auch, und das sieht man an jeder Straßenecke und in jedem Café und in jedem Geschäft, ist etwas, was die Israelis enorm bedrückt und wo sie sich alleingelassen fühlen. Und auch allein deswegen ist es so wichtig, dass wir den Kontakt halten. Das ist das Schicksal der Geiseln. Dieses Bring them home now ist etwas, das schwebt über allem. Das nagt an der jüdischen Seele. Das nagt an der Seele aller Israelis. Es sind ja auch Beduinen entführt worden. Es sind Moslems entführt worden. Das darf man alles nicht vergessen. Das steht über allem, was Israel derzeit bedrückt. Und das hat auch Amit Becher, der Präsident der Israel Bar, nochmal hervorgehoben, als wir uns getroffen haben. Er hat gesagt, es ist so wichtig, dass ihr hier seid. Es ist diese Freundschaft, die dadurch zum Ausdruck kommt, die uns Kraft gibt. Aber was wir im Moment am allermeisten brauchen, ist, dass die Geiseln nach Hause kommen. Und darauf müssen wir in Deutschland immer wieder auch hinweisen. Das ist etwas, das ist für Israel, steht für Israel an zumindest für die Bevölkerung Israels an oberster Stelle. Und allein schon deswegen ist es so wichtig, dass man ständig wieder in Kontakt ist und schaut, können wir euch irgendwie dabei unterstützen.
Und das bist du ja und das bleibst du auch. Und wir beide bleiben ja auch in Kontakt. Und wenn es Nennenswertes zu berichten gibt, dann machen wir natürlich wieder ein Update. Alles, was es Neues zu diesem Thema gibt, findet ihr bei uns unter www.brack.de oder eben in diesem Podcast. Wenn wir schon dabei sind, noch ein paar Hinweise an euch Lauscher da draußen. Tagesaktuelle Infos, wie gesagt, unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack Magazin und Brack Mitteilung, beides digital erhältlich. Und heute, wie immer, sehr wichtig, werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch die bisherigen Folgen mit Elmar und mit André zusammengestellt zum Thema Israel und auch die Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Lieber Elmar, ich denke, du hattest recht. Es war heute keine unbeschwerte Folge. Das geht auch nicht bei dem Thema. Ich hoffe inständig, dass wir vielleicht beim nächsten Update mal wieder eine fröhliche Plauderei haben. Weil wir beide, wenn wir schnacken, ist es eigentlich in der Regel fröhlich. Aber bei dem Thema ist das nicht möglich. Ich danke dir sehr, dass du uns berichtet hast, fast noch live von vor Ort sozusagen. Ich bin froh, dass du wieder wohlbehalten zu Hause angekommen bist und halt mich bitte auf dem Laufenden. Danke, dass du Zeit hattest.
Danke dir ganz herzlich, Steffi. Und ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann mal wieder unbeschwert uns über Israel unterhalten können und es dann endlich schaffen, mal vielleicht zusammen in Tel Aviv am Strand Barbaganus zu essen.
Ich habe gerade dran gedacht, das ist noch offen. Irgendwann wird es klappen, lieber Elmar. Ich danke dir. Auf bald.
Auf bald, gar nicht hören.